Liebe Schwestern, liebe Brüder, vielleicht kennen Sie die folgende nicht ganz ernst gemeinte Nacherzählung des Evangeliums, das wir gerade gehört haben. Jesus hat sich also zwischen diese Frau, die des Ehebruchs beschuldigt wird, und eine aufgebrachte Menge gestellt. Und die Menge ermahnt mit den Worten: Wer von euch frei ist von Sünde, der werfe den ersten Stein. In Erwartung, dass nun alle umkehren und weggehen, bückt sich Jesus und schreibt mit dem Finger in den Staub. Da trifft ihn, ja, ihn, plötzlich ein Stein. Verärgert erhebt er sich und blickt in die Richtung, aus der der Stein kam. Er entdeckt den Werfer, die Werferin, und er stöhnt genervt: Oh Mama, klar, dass du das warst. Dieser Witz, er spielt auf die Lehre der Kirche von der unbefleckten Empfängnis Mariens an, also darauf, dass der menschliche Akt, mit dem Maria gezeugt oder empfangen wurde, anders war als alle anderen menschlichen entsprechenden Akte. Maria wurde ohne Erbsünde gezeugt, beziehungsweise im Leib ihrer Mutter empfangen. Deswegen darf sie den ersten Stein werfen. Dieser Witz unterstreicht mit dem heutigen Evangelium, wenn es um Sünde im religiösen Raum geht, auch im Raum der Kirche, dann geht es oft um den menschlichen Leib, um Geschlechtlichkeit, um Sex. Und dann auch noch häufig um den weiblichen Leib, der noch einmal ganz besonders, freundlich ausgedrückt, geschützt, weniger freundlich ausgedrückt, domestiziert oder beherrscht werden muss. So jedenfalls kommt es vielen jungen Menschen in diesen Tagen vor. Kein Wunder, dass sie sich in Fragen der Gestaltung von Beziehung und auch von lustvollen Erfahrungen in Beziehung überhaupt nichts mehr von der Kirche erwarten. Was für ein Jammer! Denn wir haben in unserer christlichen Tradition zu diesem Thema Wichtiges zu sagen. Auch deswegen sehne ich mich nach einer Umkehr der Kirche und auch von uns allen, nach einer Umkehr zur Bedeutung menschlicher Leiblichkeit und auch der Verletzbarkeit dieser Leiblichkeit, nach einer Umkehr zur Würde jeder und jedes Einzelnen und nach einer Umkehr zu einer Kirche als einer echten Gemeinschaft von Zeuginnen und Zeugen. Drei Zeuginnen und Zeugen für diese Umkehr möchte ich später in meine Predigt hinzurufen. Doch zunächst noch ein Blick auf unser heutiges Evangelium. Da ist also auf der einen Seite diese Frau. Sie ist von einem menschlichen Mob verurteilt und in die Enge getrieben worden. Mit der ganzen Verletzbarkeit ihres Leibes ist sie diesen Menschen ausgesetzt. Der Mob selbst, der ist ebenfalls sehr leiblich, ja materiell, mit der rohen Gewalt, die er ausstrahlt, mit den Steinen, die von Menschen aufgehoben werden, um sie auf jemand anderes zu werfen. Einerseits also Materialität, Leiblichkeit, Gewalt, Verletzbarkeit. Auf der anderen Seite ist da diese eigentümliche Geste Jesu. Es kommen Menschen zu ihm, die ihn auf die Probe stellen wollen. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, eine Frau zu steinigen. Was sagst du? Ja, was stellt Jesus diesem Verweis auf das vermeintlich eherne Gesetz entgegen? Er bückt sich und schreibt mit dem Finger auf den staubigen Boden. Er setzt der scheinbaren Materialität der Schrift, gewissermaßen steinernen Gesetzestafeln, das Schreiben entgegen. Und dann auch noch das Schreiben auf ein Medium, dem bloßen Erdboden, der das Geschriebene eben nicht konserviert, für immer bewahrt. Eine Hand wischt das Geschriebene leicht wieder weg, oder man trampelt darüber, oder der Wind verweht das Geschriebene. Die Schrift, sie wird hier flüchtig. Sie bekommt gerade nicht die Wirkung, die die Menschen hier von ihr erwarten, dass sie sich in Gewalt materialisiert. Das, was in diesem Evangelium wirkt, es ist das weisheitliche Wort Jesu. Jesus, der die Schrift kennt und den Menschen sieht, er spricht in die konkrete Situation hinein sein Wort. Wie bei der Schöpfung haucht er dem nackten, bloßen Erdboden das Leben ein, indem er dieser Frau das Leben rettet. Leben ist möglich, wo aus dem Niedergeschriebenen wieder Weisheit wird, die in die konkrete Situation hineingesprochen wird. Wo die Schrift dagegen von Menschen materialisiert, in Stein gemeißelt wird, da kann sie gewalttätig werden und tödlich sein. Nun zu meinem ersten Zeugen, Alfred Delp, ein Jesuit, der hier in München gewirkt hat. Er hat in seiner Gefangenschaft in Berlin-Tegel 1944 geschrieben: Wir sind trotz aller Richtigkeit und Rechtgläubigkeit an einem toten Punkt. Auf diesen Text hat sich auch Kardinal Marx vor einem knappen Jahr bezogen, als er den Papst um Rücktritt bat wegen der Missbrauchskrise in der Kirche. Bemerkenswert ist nun, wie der Text bei Delp weitergeht. Er schreibt: Man muss, glaube ich, den Satz sehr ernst nehmen. Was gegenwärtig die Kirche beunruhigt und bedrängt, ist der Mensch. Der Mensch außen, zu dem wir keinen Weg mehr haben und der uns nicht mehr glaubt. Und der Mensch innen, der sich selbst nicht glaubt, weil er zu wenig Liebe erlebt und gelebt hat. Und ich glaube, das, was Delp damals vor 80 Jahren geschrieben hat, das gilt auch heute. Was die Kirche beunruhigt und bedrängt, ist der Mensch. Und eben der Mensch in seiner Leiblichkeit, mit aller Verletzbarkeit, die damit verbunden ist. Ich habe da junge Menschen vor Augen, die sich in ihrer Leiblichkeit und Geschlechtlichkeit abgelehnt fühlen, weil sie das Gefühl haben, im falschen Körper zu sein, oder weil sie Liebe für Menschen des gleichen Geschlechts empfinden. Ich denke an junge Menschen, denen es wichtig ist, dass Frauen und Männer, eben Menschen, geschwisterlich, gleichberechtigt Gesellschaft und Kirche gestalten, die keine Schwierigkeit mit der Vorstellung haben, dass Frauen Priesterinnen sein könnten. Und ich sehe junge Menschen vor mir, die für mehr Klimagerechtigkeit auf die Straße gehen, dafür sogar ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Ja, die Kirche verpasst so oft die Chance, gerade den jungen Menschen ein Wort zu sagen, das sie tröstet und berührt, das ihnen hilft, an sich selbst zu glauben, Wege zu zeigen, wie die Liebe Gottes im eigenen Leben erfahrbar wird und wie Liebe gelebt werden kann. Das bedeutet nicht Beliebigkeit. Delp schreibt weiter von dieser nötigen Umkehr der Kirche. Es gehe um eine Erziehung zur Ehrfurcht dem anderen Menschen gegenüber. Weg von der Anmaßung zur Ehrfurcht. Jesus geht diesen Weg. Er spricht das Wort, das tröstet und befreit. Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von nun an nicht mehr. Zu Ehrfurcht gehört auch, dem Gegenüber eine ehrliche Rückmeldung zu geben. Das kann man aber, wie Jesus, mit Liebe und Güte verbinden. Mit Simone Weil möchte ich eine weitere Zeugin für eine Umkehr der Kirche hinzurufen. Simone Weil, Französin, Jüdin, Agnostikerin, sie war einem katholischen Priester freundschaftlich verbunden, der nicht nachließ, sie zur Konversion zum Christentum zu motivieren, was sie aber freundlich und bestimmt immer wieder abwies. Wie Alfred Delp ist sie in den Wirren der Nazizeit und des Zweiten Weltkriegs gestorben. Sie war Jesus und gerade auch der katholischen Kirche auf eine Art und Weise nahe, die mich immer wieder fasziniert und inspiriert. Sie schreibt ihrem Priesterfreund in einem Brief, was sie am Bild der Kirche als mystischer Leib Christi irritiert. Sie schreibt: Unsere wahre Würde besteht nicht darin, Teile eines Leibes, und wäre es ein mystischer, wäre er der Leib Christi, zu sein. Sie besteht darin, dass im Stande der Vollkommenheit, zu welchem jeder von uns berufen ist, nicht mehr wir in uns selber leben, sondern Christus in uns lebt. Wir sind nicht berufen, Teile eines Leibes zu sein, an die dann irgendwas delegiert wird von oben, sondern in jedem von uns will Christus leben. Und schauen Sie, bei all den Themen, die wir kirchenpolitisch diskutieren, da höre ich sehr oft bei den Menschen, die da engagiert sind, die sind ja gar nicht spirituell. Denen geht es nur darum, sich selbst zu profilieren, irgendwelche Papiere zu schreiben, Stellungnahmen zu verfassen. Ich kann dazu nur sagen, gerade bei den jungen Menschen, die sich im synodalen Weg engagieren oder überhaupt in dieser Kirche, da erlebe ich eine Compassion, eine Mitleidenschaft für diese Kirche und für einen lebendigen Glauben. Die Sehnsucht gerade junger Menschen, die sich überhaupt noch in unserer Kirche beheimatet fühlen und mit ihr ringen, sie ist nicht in erster Linie Politik zu machen. Sie sehen sich nach einem lebendigen Glauben, der sich aber auch darin ausdrückt, wie wir miteinander in dieser Kirche umgehen. Wie wir uns in unserer Vielseitigkeit, ja, Diversität gegenseitig wertschätzen können. Ich habe einige unserer Abiturientinnen und Abiturienten bei Abi-Exerzitien begleitet. Begleite junge Erwachsene und auch immer wieder junge Erwachsene, die hauptamtlich in der Kirche arbeiten. Und ich habe erlebt, wie auch heute junge Menschen entdecken, was Simone Weil beschreibt. Wir sind dazu berufen, dass Jesus in jedem und jeder von uns Gestalt gewinnt. Nicht als irgendein Teil, sondern in seiner Ganzheit. Simone Weil schreibt: Durch diesen Stand der Vollkommenheit wird Christus in seiner Ganzheit, in seiner unteilbaren Einheit, in einem gewissen Sinne jeder Einzelne von uns, wie er der ganze Christus in jeder Hostie ist. Die Hostien sind keine Teile seines Leibes. Ich sehne mich nach einer Umkehr der Kirche, die jungen Menschen Spiritualität, eine tiefe Beziehung zu Jesus zutraut. Eine Kirche, die jeder und jedem zusagt: In dir will der ganze Christus wohnen. Und schließlich bitte ich noch die Stimme meines Mitbruders Michel de Certeau dazu, dem großartigen französischen Religionsphilosophen und Anthropologen. In einem sehr späten Text, der erst nach seinem Tod erschienen ist, setzt er sich mit der Bedeutung der Autorität für die Kirche auseinander. Er unterscheidet da zwischen der Einzigartigkeit der Singularität Gottes auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Pluralität, der Vielfalt der Geschichte, die sich auch darin niederschlägt, dass es eine Vielzahl von Zeuginnen und Zeugen gibt. Er schreibt, dass von Anfang an in der Geschichte der Kirche die Kirche aus jedem ihrer Mitglieder jemanden mache, dem die anderen fehlen, und der den anderen fehlt. Was soll das heißen? Es ist so ein bisschen die Situation der Jüngerinnen und Jünger bei der Himmelfahrt Jesu. Wir stehen da und schauen zum Himmel empor. Er war da und ist es nicht mehr. Dennoch geht es nicht ohne ihn. Jesus versetzt die Menschen, die ihm nachfolgen, von Anfang an in diese Spannung. Nicht ohne dich. Ja, das sagen auch Liebende zueinander, die einander sehnlichst vermissen. Und es ist die Gemeinschaft, die Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern aufgibt, dass wir zueinander sagen und das auch leben, es geht nicht ohne euch. Für de Certeau hat Autorität, echte Autorität, zwei Eigenschaften. Erstens drängt sich echte Autorität dem Gegenüber als Wahrheit auf, zu der sich das Gegenüber dann aber natürlich verhalten kann. Und zweitens macht Autorität, echte Autorität, Platz für anderes. Das klingt widersprüchlich. De Certeau greift auch da auf eine biblische Geschichte zurück, aus dem Johannesevangelium, wo viele von Jesu Jüngerinnen und Jünger ihn verlassen wollen, weil seine Worte unverständlich sind und Anstoß erregen. Da wendet sich Jesus Petrus und seinen engsten Begleiterinnen und Begleitern zu und fragt sie: Wollt auch ihr weggehen? Und Petrus antwortet: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Petrus spürt, dass dieser Jesus eine Autorität hat, die ihn, Petrus, näher an die Wahrheit Gottes und auch an die Wahrheit seines eigenen Lebens bringt. Eine echte Autorität, so drückt es de Certeau aus, erlaubt uns zu sagen oder zu tun, ohne was wir nicht mehr wahrhaftig wären. Oder, wie es die Dichterin Ingeborg Bachmann in ihrem Gedicht »Was wahr ist« schrieb, »Was wahr ist, streut nicht Sand in deine Augen. Was wahr ist, bitten Schlaf und Tod dir ab. Als eingefleischt, von jedem Schmerz beraten, was wahr ist, rückt den Stein von deinem Grab. Allein die Wahrheit wird euch frei machen. Das bringt es auf den Punkt. Wo Autorität zur Wahrheit führt, da entsteht Platz und Raum für anderes. Da werden Unterschiede möglich. Und so versteht de Certeau Autorität in der Kirche als Autoritäten im Plural. Die Heilige Schrift, die Tradition, das Lehramt, die Theologie, der Glaubenssinn der Gläubigen, alles, was es da so an Autoritäten gibt, sie verweisen aufeinander, nicht ohne euch. Und sie bilden darin auch ab, wie die Struktur der Kirche sein sollte. Die eine Autorität lässt den Sinn der anderen besser hervortreten, indem sie der anderen Platz lässt, ohne sich selbst zu verleugnen. Und in dieser Bewegung, Platz zu geben und auf einen anderen Platz gerufen zu werden, da entsteht eine Bewegung des Kreislaufs, so drückt es de Certeau aus. Unser Glaube, so könnte man es zeitgenössisch ausdrücken, wird zu einem gigantischen Netzwerk, zu einer Christpedia, in dem die verschiedenen Zeugnisse unseres Glaubens sich gegenseitig verlinken, nicht ohne euch. Es ist wie bei Jesus, der Sohn Gottes, er wird niedrig und gering, einer von uns, und er verweist darin immer wieder auf den Vater. Seine Selbstbeschränkung zeigt seine wahre Beziehung zu Gott. Nicht ohne dich. Ich sehne mich nach dieser Umkehr der Kirche hin zu einer Gemeinschaft von Zeuginnen und Zeugen, die einander vermitteln: Es geht nicht ohne euch. Damit sind wir in gewisser Hinsicht wieder bei der Leiblichkeit, denn diese Wahrheit in diesem Kreislauf, sie wirft keine Steine. Sie rückt vielmehr den Stein vom Grab. Papst Franziskus, er ist ein großer Verehrer von Michel de Certeau. Und ich erkenne in seinen Überlegungen zur Frage, wie es mit der Kommunion von wiederverheirateten Geschiedenen ist, Darin erkenne ich etwas von diesem Geist der Umkehr wieder. Denn er will, dass die Priester vor Ort im Gespräch ganz konkret unterscheiden, anstatt zu beurteilen. Wie Jesus sollen sie in eine konkrete Situation hineinsprechen. Das macht vielen Angst, denn wo bleibt denn da die Klarheit? Das Schwert des Wortes, das zwischen Gut und Böse scheidet. Und ist es nicht gerade das, was die Welt heute von uns als Kirche braucht? Ja, solange wir nicht umkehren, werden wir weiter Angst haben, was alles passieren könnte, wenn die Kirche an diesen Punkten ins Nachdenken kommt und sich womöglich verändert. Die Umkehr, von der ich hier spreche, sie führt nicht in Beliebigkeit oder Relativismus. Sie braucht beides: Gottvertrauen und die Demut, Gott groß sein zu lassen und in der Beziehung mit ihm Lernende zu bleiben, nicht ohne dich. Und sie braucht ein wachsendes Bewusstsein, wie wir als Glaubende aufeinander verweisen und angewiesen sind, nicht ohne euch. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich möchte schließen mit einem Aphorismus, einem Spruch des schlesischen Mystikers Angelus Silesius, der mir persönlich die Bedeutung unserer Leiblichkeit immer wieder vor Augen führt. Nackt darf ich nicht für Gott und muss doch unbekleid ins Himmelreich eingehen, weil es nichts Fremdes leiht. Nackt darf ich nicht für Gott und muss doch unbekleidet ins Himmelreich eingehen, weil das Himmelreich nichts Fremdes duldet. Kleidung ist dem Himmelreich fremd und auch vieles, was hier bei uns auf Erden Status und Macht zum Ausdruck bringt. Unbekleidetheit soll aber etwas anderes als Nacktheit sein? Wie das? Ich glaube, Angelus Silesius bringt hier zum Ausdruck, dass unser Leib eben mehr ist als ein Klumpen Materie. Unser Leib ist Ort unserer ganz persönlichen Geschichte. Und so kann ich ganz unbekleidet und doch umgeben sein von dem, was mich als dieser konkrete Mensch in meinem Leib ausmacht. Meine Geschichte, meine Beziehung, meine Lebensbotschaften, mein nicht ohne euch. Die Botschaft, das Wort, das Jesus zu der Frau gesprochen hat, es umgibt sie, es umhüllt sie und ihren Leib. Mit diesem Wort und wohl auch mit vielem anderen wird diese Frau unbekleidet ins Himmelreich gehen. Vielleicht ist dies noch eine mögliche gute Besinnung im Zugehen auf Ostern. Mit welchem guten Wort, das Menschen zu mir gesprochen haben, werde ich unbekleidet ins Himmelreich gehen? Und welches Wort kann ich einer anderen oder einem anderen sagen, das ihn oder sie unbekleidet ins Himmelreich